Der Anfang des Jahres brachte für Beobachter in internationaler Politik eine große Überraschung mit sich. Aus Kasachstan kamen Meldungen einer großen Protestwelle, bald aber auch Meldungen der militärischen Intervention gegen Protestierende, und nun ist wieder Stille aus dem Land zu vernehmen. Die Analysen, was genau passiert ist, reichen vom Elitenkampf in der Autokratie bis zur versuchten Revolution der ArbeiterInnen in Kasachstan. Nur langsam werden aus Gerüchten belastbare Fakten. Was genau ist in dem Land da eigentlich passiert? Abschließend kann die Frage nicht beantwortet werden, doch der Ursprung der Protestbewegung lässt sich unter anderem aus der Erklärung der Sozialistischen Bewegung Kasachstans zur Lage im Land vom 5. Januar entnehmen.
In Kasachstan gibt es jetzt einen echten Volksaufstand und die Proteste waren von Anfang an sozialer und klassenbezogener Natur. Denn die Verdopplung des Flüssiggaspreises an der Börse war nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich begannen die Demonstrationen gerade in Zanaozen auf Initiative der ÖlarbeiterInnen, das zu einer Art politischer Zentrale der gesamten Protestbewegung wurde. Und die Dynamik dieser Bewegung ist bezeichnend, denn sie begann als sozialer Protest, weitete sich dann aus und die Arbeiterkollektive nutzten die Kundgebungen, um ihre eigenen Forderungen nach einer 100%igen Lohnerhöhung, der Annullierung von Optimierungsergebnissen, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Freiheit der Gewerkschaftsarbeit voranzubringen. Daraufhin wurden am 3. Januar die gesamte Region Mangistau von einem Generalstreik erfasst, der auch auf die benachbarte Region Atirau übergriff. Es ist bemerkenswert, dass bereits am 4. Januar die Ölarbeiter von Tengiz Chevroil, wo die Beteiligung amerikanischer Unternehmen 75% erreicht, in den Streik getreten sind. Dort wurden im vergangenen Dezember 40.000 Beschäftigte entlassen und eine neue Runde von Entlassungen war geplant. Später am Tag wurden sie von Ölarbeitern aus der Region Aktobe Westkasachstans und Küzilorda unterstützt. Außerdem begannen am Abend desselben Tages die Streiks der Bergleute von ArcelorMittal Termitau in der Region Karaganda und den Kupferhütten und Bergleuten des Unternehmens Kazakhyms, was bereits als Generalstreik in der gesamten Mineralgewinnindustrie des Landes angesehen werden kann. Außerdem wurden höhere Löhne, ein niedrigeres Rentenalter, das Recht auf Gewerkschaften und das Streikrecht gefordert. Am Dienstag begannen unbefristete Kundgebungen in Atirau, Uralsk, Aktobe, Küzilorda, Taraz, Tadschikorgan, Turgistan, Schimkent, Ektibashtus, Städten in der Region Almaty und in Almaty selbst, wo die Straßensperren bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar zu offenen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei eskaliert waren, die zu einer vorübergehenden Besetzung des Akimat der Stadt führten. Dies war für Kasim Yomad Tokyavev Anlass, den Ausnahmezustand auszurufen.
Im Kern drehten sich die Proteste mindestens zu Beginn um die Erhöhung des Flüssiggaspreises. Diese wurde als notwendige Marktmaßnahme von der Regierung begründet und umgesetzt, obwohl in Kasachstan ein pseudonationalisiertes Monopol den Flüssiggaspreis festlegt. Die Erklärung der Sozialistischen Bewegung Kasachstans zeigt eindrücklich, dass es aber auch schnell um weitergehende soziale und politische Forderungen ging, auf die der Staat unter der Führung des Präsidenten Tokayev mit Härte reagierte.
Und dann an diesem Tag sind zunächst friedliche Proteste in Almaty massiv eskaliert. Das waren dann diese martialischen Bilder, die wir alle gesehen haben. Also das brennende Akimat, die brennende Stadtverwaltung, die brennende Präsidentenresidenz ein paar hundert Meter weiter. Die brennenden, ausgebrannten Autos, da gab es dann auch Tote. Man hat also immer wieder auch durchs Internet wabern sehen, Bilder, wo Verletzte weggetragen wurden, aus Autos gezerrt. Also ein wirklich unübersichtliches Bild, ähnlich wie aus Bürgerkriegsgebieten, muss man eigentlich sagen. Und im Laufe dieses Tages hat Tokayev das Bündnis OVKS um Hilfe angerufen, weil er offensichtlich entweder mit diesen massiven Protesten nicht fertig wurde. Also ich habe für mich eine Interpretation, entweder er hat in Panik gehandelt und war sich der Loyalität der Sicherheitskräfte nicht mehr sicher. Das ist eine Variante. Die andere Möglichkeit, dass es vielleicht doch für so einen Fall irgendwie schon einen Plan, eine Strategie in der Schublade gab, dass man darauf dann zurückgefallen ist und darauf zurückgegriffen hat. Und in unheimlicher Schnelle sind dann russische Kräfte, russische Truppen in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag schon in Almaty gelandet und haben dann dort begonnen, die Stadt zu sichern. Das war also bis Freitag. Ab Freitag stabilisierte sich die Lage wieder, da gab es dann also keine Proteste mehr.
Wie hier die in Kasachstan lebende Zentralasien-Korrespondentin Eda Schlager berichtet, wurden die Proteste innerhalb weniger Tage unterdrückt. Dabei bleibt ihr zufolge unklar, wer genau wie an den Protesten zu welchem Zeitpunkt beteiligt war. Die Nichtregierungsorganisation Crisis Group stellt fest, dass die Protestierenden durch keinen Oppositionsführer oder politische Partei vereint waren und aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenkamen. Dabei waren natürlich viele Arbeiter im Ölsektor und im Kohleabbau dabei, aber auch liberale AktivistInnen in der Großstadt Almaty sowie generell einfach junge Menschen, die sich den Protesten anschlossen. Als es zur Eskalation kam, waren sehr viele Menschen an den Protesten beteiligt. Eine eigentlich schon existente Opposition, die diese Proteste hätte anführen können, gab es nicht. Nicht so einfach ist zu klären, wer sich an den allgemeinen Plünderungen jenseits zielgerichteter Zerstörung von Regierungsgebäuden und der Besetzung des internationalen Flughafens beteiligte. Die Bilder von Randalierern in der Nacht vom 5. auf dem 6. Januar könnten genauso inszeniert worden sein. Und es ist auch nicht geklärt, warum die Sicherheitskräfte sich eigentlich die ganze Nacht lang zurückgezogen hatten. Klar ist, darauf folgte der Ausnahmezustand sowie der Schießbefehl des Präsidenten und die Abschaltung des Internets für 5 Tage.
Was eine große Wirkung hatte und was auch noch zu Toten vor allen Dingen diesen wirklich Opferzahlen geführt hat, das war dann das radikale Durchgreifen am Freitag. Der Schießbefehl Donnerstag und Freitag wurden dann also wirklich Leute einfach von der Straße weggefangen oder erschossen. Es gab auch viele Leute, die vorbeigefahren sind und erschossen wurden aus Versehen oder die unbeteiligt am Rand standen und vielleicht geguckt haben. Das hielt auch noch bis zum Wochenende an und dann gab es die sogenannten Säuberungen. Das hat also auch die kasachische Regierung so diese Rhetorik genutzt. Die haben jetzt erstmal die Stadt aufgeräumt und es wurden jeden Tag irgendwie 1.000, 2.000 mehr Verhaftete, von denen wir nicht wissen, wer die sind. Und Tokayev greift tatsächlich jetzt oder hat massiv durchgegriffen. Hat er in diesen 2, 3 Tagen direkt nach den Ausschreitungen hat er diese massive Rhetorik an den Tag gelegt, also von Terroristen gesprochen, von Verbrechern, hat das Ausland beschuldigt. Von dieser Interpretation ist er bisher immer noch nicht abgekommen. Also er spricht von äußeren Kräften, die Kasachstan destabilisieren wollten. Und dann hat er aber Montag eine Rede gehalten im Parlament und da hat er dann so ein bisschen Kreide gefressen und dem Volk so ein bisschen Beteiligung angeboten. Das, was er eigentlich auch schon 2019 versprochen hat, nachdem Nazarbayev ihn eingesetzt hat. Also so ein bisschen Transparenz. Wir wollen die Bevölkerung wirtschaftlich weiter wieder voranbringen. Es kommen jetzt große Unterstützung. Also es sollen Sozialfonds gebildet werden, wo die Leute in Arbeit gebracht werden und bessere Unterstützung bekommen.
Nach dem autoritären Durchgriff ist die Lage im Land komplett anders, als sie noch kurz davor aussah. Über 200 Menschen sind bestätigterweise gestorben und mehr als 5.000 verletzt worden. Insgesamt sind verhaftet mehr als 10.000 Menschen. Der Präsident Takayev verspricht nun Reformen, während die Regierung zu großen Teilen ausgetauscht wurde und der Leiter des Inlandsgeheimdienstes festgenommen wurde. Vor allem die Veränderungen in der Regierung und die Flucht des ehemaligen Präsidenten Nazarbayev aus dem Land legen nahe, dass Tokayev die Unruhen ausgenutzt hat, um die Getreuen des langjährigen autoritären Präsidenten auszuschalten und seine eigene Macht zu konsolidieren. Dass die Ordnung in dem Land so schnell und explosiv einbrechen konnte, hat viele internationale BeobachterInnen überrascht. Sie sahen Kasachstan als Vorbildstaat in Zentralasien, wie der Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, Jan-Klaas Behrens, berichtet.
Lange Zeit hat man ja Kasachstan so als die aufgeklärte Autokratie bezeichnet, sozusagen mit diesen Vorzeigeprojekten wie der neuen Hauptstadt Almaty und so weiter. Bei aller Repression, nicht so crazy repressiv, sage ich mal, wie Turkmenistan, nicht so gewalttätig wie Usbekistan, nicht so am Rand zum Failed State wie Tadschikistan, sondern schon eben eigentlich der stabilere, sich auch wirtschaftlich aufgrund der Ressourcen irgendwie entwickelnde Staat in der Region. Und dieses ganze Bild ist ja auf eine dramatische Art und Weise zusammengestürzt, sozusagen dieses Image, was ja auch natürlich die kasachische Führung immer gepflegt hat, wo man natürlich, wenn man hinter die Fassade geschaut hat, schon immer die Risse gesehen hat.
Beachtlich ist auch, dass russische Truppen zur Unterstützung angefordert wurden, um das Regime zu stabilisieren. Geopolitisch wird dieser Schritt für die Länder in der Region, für Kasachstan selbst und für die Rolle Russlands weitreichende Folgen haben.
Hier geht es darum, eigentlich innere politische Ordnung anderer Staaten zu kontrollieren und sozusagen Liberalismus und Freiheitsrechte irgendwie einzuschränken. Zunächst einmal durch Politik, aber letztendlich ja auch mit Waffengewalt, wenn das sein muss, und mit Interventionen, wie man das auch 1848 in Ungarn gesehen hat oder eben jetzt 2021 in Kasachstan.
Die Nichtregierungsorganisation Crisis Group schätzt die Lage sehr ähnlich ein und schreibt in ihrem Bericht, dass Kasachstan für die russische Regierung eine Gelegenheit war, ihre Verlässlichkeit zu demonstrieren, sowie die Fähigkeit, Fragen der Sicherheit in der direkten Nachbarschaft zu klären. Es sei eine Botschaft an den Westen, dass Russland hier die Führung innehat. Für die Bevölkerung, die nicht zu einem unbeachtlichen Teil an den Protesten beteiligt war, wird sich voraussichtlich erstmal kaum was ändern. Geringfügige Reformen und starke Repressionen werden weiterhin den Umgang des Regimes kennzeichnen. Die staatliche Reaktion kann als erfolgreiche Aufstandsbekämpfung gewertet werden. Dabei nutzt der Präsident Tokajew seit Beginn die Legende ausländischer Agenten, um die sozialen Proteste zu delegitimieren. Sie seien von islamistischen Terroristen, Militanten aus Afghanistan und dem Levant, von JournalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen angestachelt worden. Beweise gibt es dafür keine. Einen besonders peinlichen Versuch beschreibt die Korrespondentin Eda Schlager.
Tokajew hat jetzt am Wochenende einen Kirgisen präsentiert als einen dieser ausländischen Kämpfer der angeblichen. Es stellt sich raus, dass er ein Musiker war, ein Jazzmusiker. Kirgisistan konnte ihn rausholen, aber nur, weil er prominent ist. Wir wissen nicht, wer unter diesen Zehntausenden, ob da Usbeken sind, die einfach Arbeitsmigranten sind und also als Baukommando, um Wohnungen zu sanieren, nach Almaty gekommen sind. Ja, und einfach willige oder ja für frei bequeme Opfer sind.
Die Verhafteten sind wahrscheinlich größtenteils ArbeiterInnen aus Kasachstan und den Nachbarländern, die für bessere Löhne, Arbeitsbedingungen und mehr Mitspracherecht auf die Straße gegangen sind, wie es die wenigen Stimmen aus der Zivilgesellschaft, die bisher zu hören waren, während der Proteste schilderten. In Almaty hatten Demonstrierende sogar ein Transparent dabei mit dem Spruch: Wir sind keine Terroristen, sondern normale BürgerInnen. Auch die Parole Schalkett, welche schon 2014 bei feministischen Protesten aufkam, war allgegenwärtig. Übersetzt heißt sie: Alter Mann, geh, und bezieht sich auf den ehemaligen Präsidenten Nazarbayev, welcher im Hintergrund seit 2019 immer noch die politische Macht im Land innehatte, bevor er nun während diesen Protesten das Land verlassen hat. Noch ist nicht zu erkennen, ob die weitestgehend führungslose Selbstorganisation der Proteste langfristig eine Basis für weitere Proteste bieten kann. Die Konsolidierung der Macht Tokajews im Schatten der Niederschlagung dieser Protestwelle zeigt jedoch, dass jeglichen emanzipatorischen Ansatz in Kasachstan noch ein langer und schwieriger Weg bevorsteht.